Ja, ihr Lieben, ich habe euch heute ein herausforderndes, aber ich glaube sehr, sehr bedeutendes Thema mitgebracht. Und zwar vorher will ich mal eine Grundbemerkung machen. Wir leben alle in einer Geschichte mit unserem Land, mit unseren Familien, mit unseren Städten. Wir leben in einer Geschichte. Und Menschen treffen Entscheidungen, Menschen tun Dinge. Und es gibt dabei wichtigere Menschen und es gibt dabei unwichtigere Menschen. Menschen, die mehr Einfluss nehmen, Menschen, die weniger Einfluss nehmen. Und die Frage ist so ein bisschen, welche Rolle spielt Gott denn eigentlich in der ganzen Geschichte? Welche Rolle hat Gott, der Herr, in der Geschichte von Deutschland gespielt oder spielt er auch in dieser Geschichte? Welche Rolle spielt Gott, der Herr, heute für die Richtung unseres Landes, wie sich unser Land entwickelt, was da passiert? Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Fragestellung, aber ich glaube natürlich eine herausragend wichtige, weil auch wir Deutschen haben, glaube ich, die jüngere Geschichte nicht vergessen und wissen, es kann ganz schön massiv schieflaufen. Und da wäre jetzt viel dazu zu sagen. Er ist schon der Herr über die Völker, aber wir wissen auch, Gott gibt dem einzelnen Menschen wie Völker eine Menge Freiheit. Die Frage, was machen sie daraus? Und ein Punkt spielt aber eine herausragende Rolle, dass Gott fragt, was sagt meine Gemeinde? Dass Gott fragt, was sagen meine Kinder zu gewissen Themen? Ob das jetzt sowas ist wie Ehe für alle, ob das irgendwelche wirtschaftlichen Dinge sind oder zum Beispiel auch mit dem Krieg, der in der Ukraine tobt, der weit, weit Bedeutung über dieses Land der Ukraine hinaus hat. Dass Gott fragt, was ist im Herzen meiner Kinder? Was bewegt die? Was sagen die? Was fragen die? Was bitten die mich? Haben wir das so bei uns? Deswegen sind Christen oder können Christen besonders wichtig sein für ein Land. Je nachdem, was sie dann daraus machen. Ich bin nun selber Vater, ich habe nun auch Kinder. Und es gibt dann, ich lebe jetzt mit Gemeinde und so weiter, mit vielen Menschen um mich herum, sage ich jetzt mal. Ja? Vielleicht so ungefähr 200 oder so. Weil natürlich, da gibt es Gemeindemitglieder, die da sind oder auch nicht da sind, dann gibt es Freunde der Gemeinde, dann gibt es Gäste, sag ich was, dann gibt es vielleicht ein paar andere Pfarrer in Forchheim oder so, das sind viele, viele Menschen und dann hört man viele Dinge und auch Wünsche oder Erwartungen, die an mich herangetragen sind. Aber was bedeutet es, wenn plötzlich ein Kind mich anspricht? Du Papa, wer das für unsere Gemeinde nicht macht? Oder Mensch Papa, wie ist denn das und so weiter? Es hat einen besonderen Wert. Es hat einen besonderen Wert. Oder einmal sprach mich meine Frau an, ach, ich finde das Alte Testament so schön und so weiter. Ach, das ist immer so toll, wenn man daraus eine Predigt hört und so weiter. Und sie hatte gar keinen direkten Appell an mich gesendet, aber im Herzen war etwas, okay, bald wieder Altes Testament so zu predigen. Versteht ihr, was ich meine? Durch die Beziehung haben wir ein besonderes Gewicht bei Gott, was er auch so gewollt hat. Aber die Frage, melden wir uns auch? Kommen wir bei ihm vor? Und für mich geht es, ich möchte heute über dieses Thema predigen, wie stehen wir zu diesem anstrengenden, unangenehmen Thema Krieg? Weil ich glaube, es wird uns auch weiter dauerhaft begleiten. Und es ist wichtig, dass wir als Christen eine Klarheit in unserem Herzen haben, wie sieht denn Gott das eigentlich selber? Was sagt denn die Bibel darüber? Oder habe ich irgendwie so ein Ding in mir, als Christ ist man immer für den Frieden, ein ganzes Stück Friedensbewegung so aus den 80ern und so und überhaupt ist Krieg schlimm und so, was ja auch stimmt, ne? Was auch wirklich stimmt. Ne? Was habe ich in meinem Herzen? Weil um gegenüber Gott eine klare Bitte zu formulieren, brauche ich natürlich eine Klarheit im Herzen. Und das ist so wichtig und gut, wenn die auf die Bibel gegründet ist. Das ist das, was Gott sich wünscht. Bei all dem, unter anderem Wunsch, all dem, was wir erleben in unserem Land, dass wir sein Wort kennen und danach unser Leben ausrichten. Und wenn dann solche Veränderungen kommen, vor 2 Jahren war das Thema noch nicht so wichtig mit dem Thema Krieg, aber dann haben wir jetzt eine Veränderung gemerkt. Es gab dieses Stichwort Zeitenwende, was der Olaf Scholz gebraucht hat und ich glaube, das war in einer prophetischen Weise auch richtig formuliert. Ne, auch Leute, die nicht offen an Jesus Christus glauben, kann Gott gebrauchen, wahre Dinge zu formulieren. Und dass wir als Christen uns darauf einstellen und mit der Zeit gehen, dass wir in unserem Herzen aktuell sind. Und deswegen will ich mal darauf schauen, wie sieht es aus mit dem Thema Krieg und auch deutliche Empfehlungen geben, wie ich glaube, dass wir uns hier aufstellen sollten. Ich fange mal an mit dem Wort Pazifismus. Eigentlich ein schönes Ding, ne? Pazifismus. Pazifismus heißt, man hat Auseinandersetzungen, man hat Schwierigkeiten, aber die sollen auf unbedingt ohne Waffen gelöst werden. Man sagt, wir brauchen keine Waffen, wir schaffen keine Waffen an, wir bilden auch nicht für Waffen aus und wir lösen das über, dass man sich sozial verständigt oder auch, dass es zivilen Ungehorsam gibt und so, ne? Dass man so, Mahatma Gandhi war so jemand, der das sehr propagiert hat und auch viele Erfolge damit durchaus hatte. Und das ist schon eine schöne Idee. Aber ist diese Idee auch wirklich biblisch? Ist sie wirklich biblisch? Weil viele Ideen hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Aber die Frage, was ist biblisch? Was kommt wirklich vom Herrn? Und dieses Thema hat die Kunst, dass man, sage ich mal, zwei Pole miteinander verbinden muss. Auf der einen Seite das Frieden stiften, auf der anderen Seite, wie gehe ich mit Krieg, wie gehe ich mit solchen Geschichten um? Was sagt die Bibel dazu? Und ich fange mal an in den Seligpreisungen aus dem Matthäus-Evangelium. In der Bergpredigt spricht Jesus, selig die Sanftmütigen. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut, eine herausragende Tugend, auch etwas, was Jesus Christus über sich selber sagt. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Halleluja, wenn solche Menschen um einen herum sind. Oder auch in der Bergpredigt, ein paar Verse später, Matthäus 5, Vers 9 heißt es, selig die, die Frieden stiften, sie werden Gottes Kinder heißen. Halleluja. Selig die, die Frieden stiften, sie werden Gottes Kinder heißen. Warum Kinder heißen? Weil es zutiefst Gottes Wesen ist, Frieden zu stiften, zu versöhnen. Ein Name Jesu Christi ist der Friedefürst. Und wenn wir das aufnehmen und uns die Mühe machen, Frieden zu stiften oder so, ist das zutiefst Wesen Gottes, sodass es hier im Wort heißt, sie werden Gottes Kinder heißen. Oder im Hebräerbrief ein Wort, was wir als Christen immer ganz nah an unserem Herzen haben sollten. Dort heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Jagt dem Frieden nach. Bist du schon mal auf der Jagd gewesen oder hast als Kind Kriegen und so Fangen gespielt? Da muss man was tun. Ne? Das kann auch anstrengend sein, aber es lohnt sich. Bei den Kindern ist es die Freude, den anderen zu fangen oder sonst auf der Jagd zu sein, dann auch eine gute Beute zu machen. Ja? Aber da muss man schon ein bisschen was die Beine in die Hand nehmen. Ne? Hebräer 12, Vers 14. Ein Vers, den wir wirklich, ich sag's nochmal, nah am Herzen haben sollten. Und ich habe so oft erlebt, wie Jesus wirklich Gnade hat fließen lassen, seinen Segen gegeben hat, wo ich auch selber dem Frieden nachgejagt bin. Gott liebt das zutiefst. Und wir haben so viele Worte in der Bibel, dass wir vergeben sollen, wie unser Vater vergeben hat. Einander ertragen sollen, steht in der Bibel. Wir sollen barmherzig sein. Wenn jemand uns den Mantel nimmt, sollen wir uns den Unterrock auch noch geben. Mit einem, der uns eine Meile gehen will, noch eine weitere Meile mitzugehen. Das spricht die Bibel an vielen, vielen Stellen. Und das ist dieser Pol von Gnade, von Liebe, von Barmherzigkeit, Frieden zu stiften. Und der ist so entscheidend. Nun leben wir als Christen, aber eben auch in einem größeren Zusammenhang. Wir leben in einer Gesellschaft, neben einem Land, wo es viele Menschen gibt. Und das war auch immer schon so in der Geschichte, dass Christen mit anderen gelebt haben in ihrem Land, die Gott nicht nach Gott gefragt haben, die sich vielleicht sogar wieder göttlich aufgestellt haben, die bewusst gesagt haben, nein, wir wollen keinen Gott verehren. Ne, diese ganze Richtung des Kommunismus, auch die in der DDR, der Sozialismus und so, bis hin, dass es richtig politische Entscheidung war. Wir leben ohne Gott. Wir wollen von der Bibel nichts wissen. In manch einem Land wurde dann auch die Bibel gar verboten, Menschen, die sie gelesen haben, verfolgt. Das gibt es eben auch. Innerhalb eines Landes oder das Land daneben. Das ist ein anderes Land, das absolut ablehnt. Und was heißt das? Das heißt, es gibt einen Bruch, es gibt meinetwegen einen Graben und es gibt dann eben auch Feindschaft. Es ist leider so, der Mensch und auch der Christ musste immer schon damit umgehen, dass es Feindschaft gibt in dieser Welt, Feindschaft, die sich eben nicht überwinden lässt. Selbst Jesus Christus, der nun als Prediger, als Beter, als Prophet und als alles, was er war, als er hier auf Erden war, hat diese Not erlebt, dass er Feinde hatte, die er nicht gewinnen konnte. Fürchterliche Sachen sind da zum Teil zu lesen. Also wenn ich da zum Beispiel lese, da ist dieser eine mit der verdorrten Hand und es ist nun Sabbat. Und dann sagt Gott, wird Jesus wohl heilen und so. Und Jesus heilt diesen Menschen. Jesus wirkt Leben, wirkt Neubeginn und Hoffnung und wow. Und dann liest du ein paar Verse weiter, es fällt denen allen Ernstes nichts anderes ein und heißt es, und sie überlegten ihn zu töten. Boah, hat Jesus es nicht an Weisheit mangeln lassen? Nicht an Glauben, nicht an Liebe mangeln lassen. Und trotzdem ist die Reaktion Feindschaft. Feindschaft, die ihn gar töten will. wo ich auch nur denken kann, boah, wie verloren kann der Mensch sein? Wie verloren kann der Mensch sein? Aber es ist nun mal so. Und es ist gut, als Christ in der Wahrheit zu sein. Und diese Wahrheit heißt, es gibt solche und solche Menschen. Alle liebt Gott. Für alle ist Jesus Christus gestorben. Aber leider hören bei weitem nicht alle auf ihn. Nicht die Hälfte, wer weiß ich. Und deswegen gibt es diese Größe von Feindschaft, von Streit und leider eben auch von Krieg. Ich will mal ein paar Bibelstellen angucken. Und es gibt diese unangenehmen Themen, wo man dann auch gern dran als Christ vorbeiliest. Geht mir ganz genauso. Ich rede auch lieber über die Barmherzigkeit und Gnade Gottes und so weiter. Ne? Aber das Leben möchte ich doch als Realist in der Wahrheit, die Bibel würde sagen, in der Wahrheit, im Licht bewältigen, um es eben auch zu bewältigen. Und letztendlich auch für Menschen um mich herum, die Jesus noch nicht kennen, auch respektabel und glaubwürdig zu sein. Weil Christen, die bei größter Bedrohung nur irgendwelche Friedenslieder singen, eigentlich um sich selbst zu trösten, ist zwar grundsätzlich in Ordnung, ist aber, wenn wir Licht in der Welt sein wollen, nicht die echte Botschaft. Sondern dann ist Unterscheidung, Entschlossenheit, auch Barmherzigkeit gegenüber Feinden, ist etwas, was glaubhaft ist und was auch dann in dieser Welt auch gegenüber Nichtchristen mitreden kann. Eine Stimme, die gehört wird. Ich schaue mal ins Alte Testament. Gibt es, weil wer das Alte Testament ein Stück weit kennt, weiß auch, dass Krieg dort eine Riesenrolle spielt und leider viel, viel vorkommt. Ich kämpfe hier mit dem Wind, muss ich mal so machen. Ich lese aus 2. Mose, Kapitel 15. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Das ist die Situation, als Gott eingegriffen hat, Israel vor dem herannahenden ägyptischen Heer zu retten. Und er das Meer teilt, er schafft ihnen eine Zuflucht, sie kommen raus. Die Ägypter denken, das können wir auch durch das geteilte Meer. Und ja, Gott lässt die Wasserwogen über ihnen zusammenschlagen. Und sie preisen hier, und das ist ja in der Bibel jetzt geschrieben, der Herr ist der rechte Kriegsmann. Es gibt durchaus Dinge, wo der Herr einen Krieg führt. Auch im Alten Testament liest du das immer wieder, Israel wird bedrängt und wenn sie dann Gott suchen, wenn sie sich vor Gott demütigen, ihn bitten, auch ihre Sünden um Vergebung suchen oder so, dass Gott als Helfer kommt und dann auch in dieser Weise als Kriegsmann eingreift. In der Geschichte von David, auch ein Mann, den Gott viel gebraucht hat, auch in dieser Weise, gibt es eine Situation, das ist so dazwischen, er ist berufen als König und gesalbt, aber er ist in der Situation, dass er noch von Saul verfolgt wird und ist noch bevor er auf den Thron geht. Aber es ist schon klar, wer er ist. Und da gibt es eine Begegnung mit einer Frau, die heißt Abigail. Und da ist mit dem Mann Nabal ist was schiefgelaufen. Der hat David die Hilfe verweigert und David ist unterwegs und will ja sich den Nabal vorknüpfen. Und Gott gebraucht diese Frau, David zurückzuhalten, dass er das nicht tut. Und dann sagt sie, 1. Samuel 25 in Vers 28, da sagt sie: Vergib deiner Magd ihr Vergehen. Sie meint sich selber: Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang. Du führst des Herrn Kriege. Also die Bibel, die das an verschiedenen Stellen deutlich nennt, wo es Kriege gibt, des Herrn Kriege. Das ist natürlich ein schreckliches Thema. Und Gott hasst Blutvergießen. Gott hasst Blutvergießen. Gott hat am Tod keine Freude. Es heißt auch in der Bibel, Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Aber Gott hat auch keine Freude an Unterdrückung. Gott hat auch keine Freude an Raub, an Quälerei, an Knechterei. So wie wir das jetzt aus der Ukraine hören, wo Vergewaltigung als Mittel eingesetzt wird, wo bewusst Söldnertruppen von den Russen den normalen Truppen vorausgeschickt werden, die sich an nichts und gar nichts halten müssen, mit Absicht, um Furcht und Schrecken zu verbreiten. Aber das ist nichts Neues, sondern so ist es die ganze Menschheitsgeschichte gelaufen. Und das hasst Gott eben genauso. Und dass er dem dann auch entgegentritt. Und so zurückwirft. Im Psalm 46 in Versen 8 bis 12 lese ich mal, wird auch das aufgehoben, dass es auch ein Teil ist, der zu Gott dazugehört. Da heißt es, der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will euch erheben unter den Völkern. Ich will euch erheben unter den Völkern. Etwas, das immer wieder vorkommt. Im Psalm 144 schreibt David, Herr, Psalm 144, da schreibt David, von David, gelobt sei der Herr, mein Fels. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und meine Retter, mein Schild, auf den ich traue, der mein Volk unter mich bringt. Eine Verbindung. Auf der einen Seite steht hier, jetzt in dem, was ich gelesen habe, der Herr, meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und meine Retter. Und gleichzeitig dankt David dafür, dass der Herr ihn hat kämpfen gelehrt hat. Dass er ihm mit anderen Worten eine gewisse Stärke gegeben hat, dass er sich selbst verteidigen, dass er sich selber schützen kann. Unser Land Deutschland hat da echt was gelernt, dass wir zum Beispiel kein Kriegsministerium, sondern dass wir ein Verteidigungsministerium haben, dass dieses Land sich verteidigt, in dem Sinne sehr wohl Stärke einsetzen zu können. Ich will mal ins Neue Testament gucken, weil manchmal ist man versucht, ich halte das für eine irrtümliche Ansicht, aber manchmal ist man trotzdem versucht, naja, damals im Alten Testament, da ging das noch ganz schön rüde zu. Das ist eben das Alte Testament. Das Neue Testament ist das Testament der Gnade und das Alte Testament, da ist Gott eben noch ein Gott des Gerichtes. Aber du kannst, ich gehe da jetzt nicht drauf näher ein, aber nimm dir mal Begriffe wie Liebe, wie Gnade, wie Barmherzigkeit und google mal, wie oft das im Alten Testament vorkommt. Oder nimm eine Konkordanz. Früher hat man auch eine Konkordanz genommen. Das ist auch ein richtig gutes Hilfsmittel. Es kommt so viel im Alten Testament vor. Gott ist schon bei Kain, gerade erst ein paar Menschen auf der Erde. Bei Kain und Abel, als er den Abel erschlägt, der Kain. Der Kain wird nicht von Gott gerichtet. Er kommt schon in diese, dass er fliehen muss und so weiter. Aber dann sagt Kain zu Gott, meine Schuld ist mir zu schwer. Und Gott stellt ihn unter einen Schutz und dass ihn keiner antasten darf. Schon hier ist die Vergebung, Barmherzigkeit Gottes deutlich. Das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Die Not, dass viele Menschen aber Gott widerstreben, geht mit der ganzen Menschheitsgeschichte weg. War Jesus gegen Waffen? Wie hat Jesus das eigentlich selbst gesehen? Wie sind Leute, die vielleicht Soldaten sind, wie wird mit denen umgegangen im Neuen Testament? Oder wie tauchen die da auf? Johannes der Täufer wird von Soldaten mal gefragt, was sollen wir tun? Ja, Johannes der Täufer war ein herausragender Prediger, der wirklich das Volk Israel erreicht hat. Und sie sind zu Tausenden zu ihm gekommen und haben gefragt, was sind die Wege des Herrn? So auch Soldaten. In Lukas 3, Vers 14 steht geschrieben, da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Die Antwort von diesem, die Bibel sagt auch, auf Erden hat eine Frau nie einen Höheren geboren. Johannes der Täufer ist einer der größten Personen, die im Neuen Testament auftauchen. Und er sagt ihm, tut niemandem Gewalt noch Unrecht. Es ist also nicht, ey, Soldat, dann kann es auch sein, dass du Menschen töten musst oder so. Hör auf, Soldat zu sein. Man darf, wenn man Gott folgt, nicht Soldat sein. Das ist überhaupt nicht die Botschaft, sondern die Frage ist, wie? Wie bist du Soldat? Wie bist du Soldat? Sei jemand, der niemandem Gewalt tut, noch Unrecht. Aber man könnte fortsetzen, nutze deine Stärke, das Recht zu schützen. Nutze deine Stärke, die Schwachen zu behüten. Nutze deine Stärke, um dem Bösen zu widerstehen. Und das braucht der Mensch, die Welt braucht das schon immer. Jesus hat seine Jünger ausgesendet. Und er tut das ganz interessant. Muss ich wieder ein bisschen mit dem Wind arbeiten. Ist auch ganz interessant. Oder ich fange mal anders an. Als Jesus als Jesus gefangen genommen wird, kommen sie mit ihm, wie es heißt, mit Schwertern und Stangen zu ihm. Und es ist dieser schreckliche Moment, dass Jesus verraten wird, der den Menschen in Liebe gedient hat, der ihnen die Wahrheit gepredigt hat, der ihnen geholfen hat, Recht zu verstehen. Dieser ganze Dienst von Befreiung, von Liebe, Gnade Gottes, dieses Licht zu sein, und aus seinen eigenen Reihen kommt der Verrat. Und dann nehmen sie ihn gefangen und dann heißt es, dass einer der Jünger sein Schwert zog und einem der Tempeldiener dann ein Ohr abgehauen hat. Jesus widerspricht dem dann, er heilt ihn sogar. Malchus heißt dieser Tempeldiener und Malchus heißt dieser Tempeldiener und er heilt das Ohr wieder. Aber warum hat dieser Jünger ein Schwert? Und Jesu Kritik an diesem Schwertziehen ist dann auch nicht. Oh ja, jetzt muss erstmal der Hund wieder gebändigt werden. So, mal kurz, dass der Hund wieder mitgenommen wird. So, ja, das ist unsere Bella. Ja, das ist, oh ja, sie ist manchmal schon ein Frechdachs. Sie will dann immer spielen, das ist dann so ein bisschen die Not. Ich thematisiere das hier gerade kurz, weil sonst hätte mir eh keiner zugehört. Deswegen kann ich auch über den Hund reden. Genau. Das heißt so, bei der Predigtlehre heißt das so, Störungen haben Vorrang. Kümmere dich erst um die Störung und dann kannst du auch wieder ordentlich weiterreden. Das will ich jetzt auch tun. Also wie gesagt, wir haben die Gefangennahme von Jesus. Und Jesus hat schon mitgekriegt, wie seine Jünger so drauf waren. Also, wie kannst du ein Schwert haben? Hey, sag mal, ist dir das klar? Ich bin der Friedefürst. Wie kannst du hier ein Schwert mitnehmen? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Petrus war es natürlich mal wieder, ne, der hier in Erscheinung tritt. Ne? Sind nicht seine Worte. Sondern er sagt einfach nein. Er sagt, könnte ich nicht 12 Legionen Engel von meinem Vater heranrufen? Ja? Nach dem Motto, ich könnte mich schon selbst verteidigen, wenn ich es denn wollte. Aber es ist nicht. Ich gebe mich als freiwilliges Opfer. Es ist zwar ein Graus, der da passiert, aber genauso hatte Jesus es prophezeit. Und genauso passiert es. Freiwillig gibt er sich als dieses Opfer letztendlich für dich und mich, für die Vergebung, dass wir befreit werden können. Aber nochmal, dieser Jünger hat ein Schwert. Wie kann denn das sein? Ist das ein Unfall? Und ich gehe einfach im Matthäus-Evangelium vor der Gefangennahme mal ein bisschen zurück und lese euch aus. Na? Ich hätte es einfach hinlegen können, dann hätte ich mich viel schneller zurechtfinden. Aber ich muss den Wind im Blick behalten. Da, genau, da habe ich mir die Bibelstelle nicht fett gemacht, deswegen habe ich die jetzt gerade nicht gleich gesehen. Also aus Lukas 22, ab Vers 35, da heißt es, und er, Jesus, sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen, nein, keinen. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert, sagt Jesus. Lukas 22, Vers 36. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Ist abgefahren, oder? Aber es gehört eben auch dazu, weil Jesus für das ganze Leben einsteht und dir etwas gibt, wie du diesem ganzen Leben mit all dem, und es gibt dann Gottlosigkeit, es gibt auch Feindlichkeit, zu bestehen hat. Jesus sagt ihnen selbst und nehmt auch noch ein Schwert mit. Und als sie ihm sagen, hier sind zwei Schwerter, sagt er, gut. Warum? Weil Jesus eigentlich doch Blutvergießen voll gut findet und eigentlich mit der Waffe sich durchzusetzen doch gut findet? Nein. Sondern weil es das Böse gibt, dem man mit guten Worten nicht beikommen kann. Auch in der jüngeren Zeit haben wir das spätestens in der Politik gelernt mit dem islamischen Staat. Da kannst du nicht sagen, also wir verurteilen eure Gräueltaten. Und die sagen, ach Entschuldigung, das hatten wir jetzt, oh, das tut uns echt leid. Nee, dann machen wir das jetzt anders. Oder an euch werden wir jetzt sanktionieren. Ihr kriegt keine tollen deutschen technischen Produkte mehr und so weiter. Das ist denen vollkommen egal. Und das grausige Handwerk machen sie einfach weiter. Es ist leider eine Realität, und das ist jetzt nicht meine Idee, sondern so steht es geschrieben. Warum sagt Jesus, nehmt auch ein Schwert mit? Es gibt nun mal, auch damals gab es Räuberüberfälle, und ein Christ darf sich verteidigen. Ein Christ darf sich verteidigen. Und auch ich persönlich habe in den letzten Monaten seit dem Ukraine-Krieg ein bisschen umdenken müssen, dass ich gesehen habe, einer Haltung, wie sie durch einen Präsident Putin vertreten wird, ist nur mit Stärke zu begegnen. Das ist das einzige Argument, auf das er hört. Irgendwelche Moral, irgendwelche wirtschaftlichen Dinge. Das ist ihm ziemlich egal. Was aber dann passiert, ein schrecklicher Krieg bricht los, ist eben nicht egal. Und eigentlich ist die Geschichte in Ukraine nur eine Fortsetzung, was auch in Georgien gelaufen ist und Tschetschenien gelaufen ist. Das war nur weiter weg, deswegen haben wir das nicht so genau angeguckt. Und die Frage wäre wirklich, wenn man in der Ukraine sich jetzt nicht wirklich kümmert, was passiert weiter? Vielleicht hast du dazu eine andere Meinung, das sei dir auch gestattet, auf jeden Fall. Aber lasst uns zusammen die Bibel ernst nehmen. Und die Bibel zeigt uns, dass dieses einfach keine Waffen oder so, keine solide biblische Position ist. Und der gesunde Menschenverstand bringt dann dazu auch schnell. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Beobachtungen machen. Und zwar möchte ich nochmal zwei, drei Personen im Neuen Testament angucken. Der Hauptmann Cornelius. Wem ist das ein Begriff? Hauptmann Cornelius. Ja, das sind eine ganze Menge. Der Hauptmann Cornelius, da heißt es über ihn, Apostelgeschichte 10 taucht er auf. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius. Ein Hauptmann der Kohorte, die Italische genannt wurde. Also ein Römer, naheliegenderweise. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immerzu zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius, und dann wird er weiter eingesetzt. Ja, da ist jemand also ein führender Soldat und trotzdem verbindet die Bibel ihn mit fromm und Gottesfürchtigkeit. Fromm sein, Gottesfürchtigkeit, dieses Almosen geben, ne, also auch einer, der die Armen angeschaut hat und den Gott dann gebraucht und zu niemandem kleineren als zu Petrus gesandt wurde, um dem Petrus zu sagen, du, das Evangelium ist für alle Menschen gedacht. Das Evangelium ist eine Heilsbotschaft, die über das Volk Israel hinausgeht. Eine wichtige Beobachtung. Das Soldaten sind also auch keine Zweitklassigen nach dem Motto als Soldaten, sondern es ist möglich, dort gottesfürchtig zu sein. Ein zweiter ist der Hauptmann von Kapernaum, auch wieder ein Hauptmann, also auch nicht nur irgendein Soldat, sondern ein Hauptmann. Da heißt es, muss ich mal gucken, das ist nur eine Geschichte hier, Augenblick, muss ich also ein bisschen, ups, so. Das sind Lukas 7 und da hat dieser Hauptmann einen Knecht, der krank ist. Auch interessant, er kümmert sich gar nicht um sich selbst, dieser Hauptmann von Kapernaum, sondern hat einen Knecht, der ihm dient und für den er also Gesundheit sucht, Heilung sucht und sich dafür an Jesus wendet. Daniel, kannst du da mal kurz helfen? Da ist gerade ein Alarm, der auf der Hand ausgeht, weil ich Manfred nachher noch was sagen muss. Okay, ich komme nochmal zu dieser Bibelstelle. Ist also dieser Knecht, dieses Hauptmanns krank und dafür wendete sich an Jesus. So. Und Jesus lässt sich rufen. Da heißt es also ab Vers 6, da ging Jesus mit ihnen, die ihn da gerufen hatte. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt der Herr und zu meinem Knecht. Tu das, so tut er es, wenn ich das sage. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solch einen Glauben habe ich auch in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Das ist also ein Soldat, ein Hauptmann, der Jesus zutiefst beeindruckt. Und Jesus ihm attestiert, dass den Leuten, die um ihn herum sind, sagt, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Ich möchte also das deutlich machen, Jesus zu gefallen, zu glauben, ihm zu dienen, steht es nicht im Widerspruch, ein Soldat zu sein. Aber natürlich ein Soldat in dem Sinne, wie es Gott gefällt. Der sich nicht mit Gewalt Dinge nimmt, der dem, wie hatte sich Johannes der Täufer genau gesagt, das ist es wert, nochmal vorgelesen zu werden, weil das die Beschreibung ist, die den Unterschied macht. Oh. Ja, der Wind ist nicht ganz einfach, aber die sind das noch. Sie fragten ihn, was sollen wir... Ja, das hat schon... Hat schon ein bisschen was Sketchmäßiges gerade, ne? Okay. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen: Was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Das ist eine ziemlich kurze, griffige Beschreibung, was es ausmacht, dass ein Soldat das tun kann, was er soll. Er soll dem Recht dienen, er soll die Schwachen verteidigen, und das ist auf dieser Welt leider auch bitter nötig. Und selbst seinen Jüngern hat Jesus gesagt: Und nehmt auch ein Schwert mit. Von daher, dass wir, was ich mir wünsche, dass wir diese biblischen Dinge auch in uns aufnehmen und zum Beispiel unsere Bundeswehr segnen können. Dass wir unsere Regierung segnen können, auch wenn sie mit militärischen Fragen umgehen muss. Und ich glaube, dass wir es in unserem Land, in Deutschland, besonders leicht haben. Weil unsere Bundeswehr ist mit anderen Truppen dieser Welt nicht zu vergleichen. So eine Grundsätze von innerer Führung, man macht sich echt Gedanken, wie ticken die Soldaten innerlich, ne? Und wie muss man sie prägen, dass sie wirklich rechtschaffende, ordentliche Führungskräfte sind. Und oder wie es über Richtlinien, wie sich Soldaten verhalten sollen. Das ist mit irgendwelchen anderen Truppen in manchen Teilen der Welt überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich sage das deswegen, weil ich mir wünsche, dass wir unser Land und auch unsere Bundeswehr, auch unsere Regierung, die mit diesen Dingen umgehen muss, dass wir sie wirklich segnen. Dass wir Christen für die Armen in unserem Land beten. Dass wir für Flüchtlinge in unserem Land beten. Ja? Aber dass wir auch bei diesen Sachen auch ein Herz haben, das sagen, doch, ich schaue in die Bibel und weiß, das ist ein Teil unseres Lebens, auch wenn es mir nicht gefällt, und ich gebe meinen Segen dazu. Weil unser Segen, unser Gebet gebraucht wird. Weil gerade dann wir auch diese Chance haben, dass auch eben sogar auch dieser Bereich des Militärs in unserem Land so gestaltet wird, wie Gott es sich gedacht hat. Nämlich zur Hilfe, zur Gerechtigkeit, zur Unterstützung. Ja, ein Angebot an dich. Du bist frei, was du damit machst. Das ist ein ungewöhnliches Thema, weil in der Regel hält man die Predigt so für den Frieden, für die Vergebung, was richtig ist. Und ich am Anfang dieser Predigt auch deutlich betont habe, dass wir als Friedensstifter berufen sind. Aber wir sind eben auch berufen, mit beiden Beinen in dieser Welt zu stehen und uns auch den Dingen zu stellen, mit denen wir konfrontiert sind. Und auch bei diesem Krieg, so sehr er mich auch nervt und ich ihn schrecklich finde, möchte ich nüchtern sein und möchte auch erwachsener sein und nicht nur denken, oh, ich tröste mich und wenn es mir keine Angst macht, ist alles gut. Nee, es gibt noch viel mehr darüber, dass wir unser Gebet, unseren Segen einbringen, dass andere ihren Dienst tun können und dass es wirklich zum Ende kommt. Ja, soweit mein Appell, soweit mein Blick in die Bibel zu diesem Thema. Schau, was du damit machst. Lass uns einen Moment der Stille haben. Himmlischer Vater, auch nach dieser Predigt möchte ich dir wieder dafür danken, dass du uns dein Wort, die Heilige Schrift, gegeben hast. Herr, was hätten wir für eine Chance, wenn wir nur nach unserem Gutdünken, nach unseren Meinungen oder was sagen die meisten gehen würden. Herr, wir brauchen deine Unterrichtung, Herr, wir brauchen die Bibel. Ich danke dir dafür, dass du sie uns gegeben hast. Und ich bete, dass wir ihr vertrauen, dass wir dir vertrauen, Herr, und dass wir betende, segnende Christen sind. Und ich möchte dich jetzt um Gnade bitten, Herr, dass du unser Land Deutschland segnest, wo so viele Dinge im Bereich des Militärischen neu gedacht werden müssen. Und ich bete, dass sie so gedacht und umgesetzt werden, wie es dir gefällt, in Rechtschaffenheit, in Ordnung, was dienen kann, auch die Schwachen und das Recht zu beschützen. Ich danke dir dafür und bitte dich darum Hilfe. Und wir bitten dich um Gnade für die Situation der Ukraine, die einfach schrecklich ist und es wirklich so unmenschlich, grausam und echt übel ist. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du dein Wunder tust, diesen schrecklichen Krieg zu beenden. Ich bete, mein Gott, dass du deine Engel sendest, dass diese Übel dort aufhören. Ich bete, Herr, dass es keine jahrelange Sache wird, sondern ich bete, dass dieser Konflikt zu einem Ende kommt, dass du die vielen Menschen rettest, die auf der Flucht sind, dass du Heilung gibst, wo Menschen verwundet worden sind, ob es ukrainische oder russische sind. Ich bete, dass du Menschenleben rettest, ob es ukrainische oder russische sind. Herr, bitte erbarme dich und schenke du Rettung. Amen. Amen. Jetzt ist der Wind weg. Naja.
Also ich habe jetzt gerade im Gottesdienst was erlebt, was ich euch mitteilen will, was mich jetzt total beeindruckt hat. Es hat jetzt mit dem Thema nicht viel zu tun, aber es war jetzt eine Gebetserhörung, also wie ich sie noch nicht erlebt habe. Ich bin hierher gekommen und war steif, weil ich musste heute früh niesen und der ganze Körper war steif und ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich herkomme. Ich konnte mich jetzt auch da gar nicht mehr bewegen, ich hätte auf der Decke gar nicht sitzen können. Es war wie gelähmt, ne? Und als wir das Lied gesungen haben, welcher ein Gott ist unser König, habe ich so den Eindruck gehabt, wieso betest du denn eigentlich nicht? Und ich habe kurz Jesus um Hilfe gebeten, dass ich mich wieder bewegen kann. Und es war jetzt eine Sekundensache. Also wirklich eine Sekunde und ich konnte mich wieder bewegen. Und es ist was ich so noch nicht erlebt habe. Also, dass ein Gebet so schnell erhört worden ist. Normalerweise muss man ja lang beten, bis man was erhört wird. Aber das war jetzt wirklich eine Sekundensache und ich wollte euch das einfach mitteilen, weil ich so begeistert bin. Danke.
Ja, das war ein auch ganz heiliger Versprecher. Du hast gesagt, welch ein Gott ist unser König. Ne? Wir haben gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Aber das passt alles genau zusammen. Passt alles genau zusammen. Halleluja. Er ist dieser Gott, er ist dieser Gewaltige und ist dieser Freund, der mit uns jetzt auch vielleicht Picknick macht. Vielleicht oder hoffentlich hast du dich mit darauf eingestellt, noch Zeit zu haben. Und möchte nochmal danken für dein Wort, dass du auch den Mut gefunden hast, das jetzt noch so zu sagen. Finde ich gut, weil ich sehe so auch ein gewisses Zeichen Gottes drin. Ne? Das war jetzt so eine Botschaft, die war herausfordernd und auch nicht einfach. Ich habe sogar fast noch überlegt, ob ich das Predigtthema verändere. Aber ich glaube, sie war wichtig und ich sehe es auch als eine Ermutigung von Gott, so ein Zuspruch. Ja, ich bin unter euch. Ihr macht hier nicht irgendwas. Ich bin unter euch, ich handle unter euch, ich spreche zu euch, ich heile euch, ich ermutige euch. Gott ist da. Halleluja, Halleluja. Ja, Daniel, komm doch auch noch mal kurz nach vorne. Herzliche Einladung, jetzt zum Picknick noch zu verweilen, auch wenn du jetzt vielleicht da nicht dran gedacht hast. Wir haben bestimmt ein bisschen mehr dabei, also wir geben auch was ab. Andere vielleicht auch. Manfred hat auch mal sehr viel dabei. Genau, wir geben auch was ab und der sei mit dabei, Picknick zu haben. Angeboten am Gottesdienst noch Segnungsdienst in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte zum Schluss noch beten, den Segen sprechen und auch noch mal ein Gebet mit für dich sprechen. Daniel, hat mich einfach echt gefreut, dass du jetzt hier da mitgemacht hast und freut mich. Ja, lass uns doch noch mal aufstehen. Himmlischer Vater, ich preise dich, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, Herr, für die Freiheit und die Sicherheit, was wir hier genießen dürfen, weil wir haben hier keinen Krieg. Dir sei Lob und Preis dafür. Es ist nicht selbstverständlich, hab herzlichen Dank. Ich danke dir jetzt für alle, die den Gottesdienst mitgestaltet, sich eingebracht haben. Danke dir auch gerade für meinen Daniel. Und ich möchte dich um Gnade für ihn bitten, dass du ihn weiter formst. Ich möchte dir um Gnade bitten, dass dein Wille in seinem Leben geschieht, dass er dir dienen kann und es immer weiter auch versteht und es erkennt und spürt in seinem Herzen, welche Würde das hat, welchen tiefen Sinn das hat, wie viel zur Freude da auch drin steckt. So segne ich dich, Daniel, besonders auch im Namen Jesu und danke dir, Vater Gott, dafür heute Morgen. Und Herr, wir möchten auch jetzt zusammen, Herr, um deinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten dein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wie gesagt, wer mag, kann noch zu Florian und mir kommen zum Segnungsdienst. Wollen wir uns gerne für verwenden. Gesegneten Sonntag.